Talk mit Tees.
Es ist ein recht elitärer Sport. Also wir schließen partout zu viele Menschen aus. Weil ich habe diesen Stempel des emotionalen Südländers, den habe ich seit vielen Jahren weg. Den habe ich mir, glaube ich, auch ein Stück weit erarbeitet. Da bin ich dem Diabetes total dankbar. Also der hat mich als Mensch sicherlich krass geformt. Ich bin sicherlich auch früher erwachsen geworden als meine Freunde. Als ich dann recht schnell ja nach der Diagnose in die erste Klasse kam, saß am Anfang meine Mutter dann mal hinten im Klassenzimmer. Ja, wie uncool ist das denn? Das will ja keiner. Dieses typische, ich nenne es fast mal deutsche, ja, das geht nicht oder das war halt immer so, das sind für mich Sachen da, das kann ich nicht gut, das dann einfach runterzuschlucken und hinzunehmen, sondern da gehe ich dann auch mal schneller auf die Barrikaden.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die anderen zeigen, wie man einen Traum verwirklichen kann. Mein Gast in dieser Folge ist so einer. Er hat es getan, sogar gegen große Widerstände, in seinem Fall eine Diabeteserkrankung, mit der er sein ganzes Leben zu kämpfen hat. Und trotzdem hat er es geschafft, seinen Traum zu leben. Unser Hockey-Weltmeister Timur Orus. Olympiadritter zudem. Eine olympische Medaille hat er also auch. Es hat ganz großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ein unglaublich positiver, offener Mensch, sehr nahbar, selbstkritisch, kann aber auch mal den Mund aufmachen, wenn er sich zum Beispiel darüber ärgert, dass die Medien so wenig Hockey im Fernsehen bringen. Schließlich ist die deutsche Mannschaft der aktuelle Weltmeister. Wie er seinen Weg gegangen ist und wie herrlich er sich auch über die deutsche Bürokratie ärgern kann, das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei diesem Talk mit Tees.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo nach Kölle.
Ja, hi, zurück nach Baden-Baden, ja. Christian.
Unser deutscher Hockey-Weltmeister, Olympiadritter, Europacup-Sieger, mehrfacher deutscher Meister, auch aktuell mit deinem Verein, Rot-Weiß Köln.
Genau.
Die internationale Karriere, die hast du allerdings gerade beendet.
Schweren Herzens, ja.
Aber wirklich immer. Und das so kurz vor Paris. Kurz vor der Abzweigung nach Paris. Olympische Spiele 2024. Wie kann das sein, Timur?
Ja, wie kann das sein? Also du, die Frage ist ja völlig berechtigt. Sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt im Leben eines Sportlers. Und auch für mich war es, wie gesagt, alles andere als leicht, diese Entscheidung zu treffen. Ich hatte allerdings eine berufliche Chance, die ich einfach nutzen musste, eine Tür, durch die ich gehen musste. Und das habe ich jetzt getan. Aber ich garantiere dir, und vielleicht sprechen wir danach noch etwas detaillierter drüber, das hat mir doch einige Tage, Wochen Bauchschmerzen bereitet. Diese Entscheidung war wahrscheinlich eine der schwersten meines Lebens bisher.
Wann hast du sie getroffen? Also an welchem Tag? Zu welcher Tageszeit?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann nicht mal den Tag sagen, so sehr habe ich schon verdrängt irgendwie. Es war eher ein Prozess. Also es war nicht, ich bin nicht aufgestanden und hatte so die Entscheidung, jetzt ist es der Fall. Ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch mit dem Bundestrainer erinnern. Da saß ich in Hamburg, war ich beruflich unterwegs im Auto und habe dann einen Videocall geführt mit ihm, der ja doch auch sehr emotional war für mich. Also das weiß ich sehr gut. Bin danach so, würde ich sagen, fast anderthalb Stunden vor dem Hamburger Rathaus so umhergeirrt und getigert, weil ich mich irgendwie erstmal sortieren musste, was da passiert. Parallel zwar wieder beruflich telefoniert, aber das hat in mir schon einen Mix aus sehr merkwürdigen Gefühlen ausgelöst, der Schritt, weil er dann für mich auch wirklich final war. Ich habe es versucht, lange aufzuschieben.
Ja. Als die Tränen kamen, bist du wenigstens rechts rangefahren? Da kann man ja nicht mehr Auto fahren.
Ich bin nicht gefahren. Ich saß im Auto, ich habe mich da ins Auto zurückgezogen, um so ein bisschen in einer für mich ja fremden Stadt ein Safe Space zu haben, wo ich in Ruhe das Telefonat führen kann und nicht Leute mich dann komisch angucken, wenn ich da irgendwie im Café sitze oder so. Und genau, ja.
Das war dann André Henning, mit dem du telefoniert hast.
Genau.
Inwiefern hat er noch versucht, dich davon zu überzeugen, doch noch ein bisschen weiterzumachen?
Ja, also ich kenne André ja jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er hat mich im Club trainiert, bei Rot-Weiß, in Mülheim, bei der U21-Nationalmannschaft, habe daher ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und er hat im Prozess mit mir sehr viele gute Gespräche geführt. Eine Sache, die er sicherlich sehr gut kann, also Gespräche führen, Umgang mit Spielern, eine absolute Stärke von ihm, und das habe ich ihm auch gesagt nachher, dass ich diesen Prozess mit ihm als sehr, sehr wertvoll und wichtig empfunden habe. Er hat natürlich immer etwas die Pro-Hockey-Seite eingenommen, aber überhaupt nicht auf eine drängende Art und Weise, sondern immer wieder spiegelnd und auch immer wieder klar machend, dass es am Ende des Tages meine Entscheidung ist. Hat mir viele verschiedene Optionen auch aufgezeigt, wie es möglich sein könnte. Am Ende des Tages war es für mich aber dann klar, und das hat er irgendwann auch gemerkt, weil er mich doch ganz gut kennt, dass ich irgendwie nur ein Gas kenne und zwar Vollgas, wenn ich Sachen mache, und dass das schwer möglich sein wird.
Bist du schon immer so stur gewesen?
Ja, ich würde sagen, ich bin ein recht sturer Mensch. Also wenn ich mir zumindest etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das in der Regel durch. Da muss schon viel passieren, dass ich davon dann noch abrücke. Meist sind es dann auch sinnvolle Sachen, aber auch ich habe natürlich meine Macken und Fehler. Also ja, ich versuche, dass es meist die richtigen Sachen sind, die ich mir in den Kopf setze, sagen wir es mal so.
Welche Macken hast du?
Oh ja, also ich bin sicherlich stur, ich kann bisweilen vielleicht auch mal etwas emotionaler werden, vielleicht, ja, ich versuche es nicht Richtung cholerisch werden zu lassen, aber ich kann mich schon ganz gut in Sachen reinsteigern, die mich gefallen, vor allem wenn es so um Missstände geht oder ich nenne es manchmal so Unfähigkeit, so dieses typische, ich nenne es fast mal deutsche, ja, das geht nicht oder das war halt immer so, das sind für mich Sachen, da ja, werde ich emotional und kriege ich Gänsehaut und Pickel zugleich. Also das ist eine Einstellung, die passt nicht zu mir, zu meinem Leben und zu meiner Lebenseinstellung, und das widerfährt einem, egal ob jetzt im Sport oder auch sonst im Leben, ja doch immer wieder mal, und das kann ich nicht gut, das dann einfach runterzuschlucken und hinzunehmen, sondern da gehe ich dann auch mal schneller auf die Barrikaden.
Da kommen dann deine türkischen Wurzeln zum Tragen,
ja, das
oder?
Kann man so sagen, genau. Da werden natürlich entsprechende Witze dann auch bei meinen Freunden oder in der Mannschaft dann gemacht. Aber ja, dann kommt das südländische Temperament hervor quasi.
Warum? Was sagen die? Man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt.
Ja,
ist ja
genau,
schnell
deshalb,
nicht politisch korrekt.
Genau, deshalb weiß ich nicht, ob wir darüber jetzt so sprechen können, aber ich habe diesen Stempel des Quotentürken, wie auch immer, des emotionalen Südländers, den habe ich seit vielen Jahren weg. Den habe ich mir, glaube ich, auch ein Stück weit erarbeitet. Ich habe in den letzten Jahren sicherlich auch an mir gearbeitet, dass das nicht überhand nimmt, aber die Seite gibt es, auf die bin ich auch stolz. Also es ist ja nichts, für was ich mich schäme, aber ja, das ist sicherlich etwas, ja, was mich positiv wie negativ auszeichnen kann.
Also der Bundestrainer freut sich auf dem Platz natürlich, wenn du als Motor mit deinem südländischen Temperament,
ja, der,
als du den Ton angibst.
Sicherlich in beide Richtungen auch da, also einmal so wie du es beschrieben hast, aber wenn es dann die nächste Karte gibt, weil ich da mit zu viel Temperament den Gegenspieler umgerannt habe oder so, dann stehen ihm, glaube ich, auch die Haare zu Berge. Das gab es sicherlich auch.
Es ist aber wirklich interessant, wenn man über Deutsche spricht oder jemand vergleicht Deutschland mit anderen Ländern, dann hört man ganz oft dieses, ja, das geht nicht.
Ja.
Auch das haben wir schon immer so gemacht, taucht vielleicht nicht ganz so oft auf, also jetzt in den Gesprächen, die ich gehabt habe, aber dieses Argument, erstmal sagen, das geht nicht,
ja,
das hörst du oft. Wir sind so, wir Deutschen.
Ja, also die, genau, also auch das Thema, ne, das ist ja auch aktuell viel diskutiert in der Politik, Bürokratieaufbau. Also ich finde, wir machen sehr viele Sachen, die, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, keinen Sinn machen. Also ja, aber das ist so, das sind die Regeln. Ja, wie, das sind die Regeln? Aber also wer hat denn diese Regel sich ausgedacht? So, ja, weiß ich nicht, aber es ist halt so. Und so arbeiten ja auch ganz viele Menschen. Ich hatte das jetzt zuletzt noch vielleicht einmal aus dem Nähkästchen geplaudert bei der Kfz-Zulassungsstelle in Köln. Da wollte meine Partnerin ein Fahrzeug zulassen mit einer Beglaubigung von mir, Personalausweis, PDF, was auch immer funktioniert hat, also schon ein paar Mal funktioniert hat. So, und dann hieß es da plötzlich, nee, das geht jetzt nicht mehr. Seit dem 1.4. müsste die beglaubigte Vollmacht ausgedruckt davor liegen und mein Personalausweis im Original da sein. Ja, dann habe ich dann da angerufen per Videocall, während meine Partnerin da saß und sagte, okay, aber erklären Sie mir, was machen Sie mit meinem Ausweis? Ja, den gucke ich mir nur an. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber gucken Sie, hier bin ich mit Videocall, hier ist mein Ausweis, ich drehe den in alle Richtungen, das kann man heutzutage super machen, aber bei Postident-Verfahren, was auch immer, was machen, Sie haben doch einen Drucker da, drucken Sie die Sache aus, ja nee, aber das geht nicht, ist seit dem 1.4. so. Also das sind für mich so Paradebeispiele von, ja, aber Leute, also wenn der Ausweis nicht mal irgendwie eingescannt wird und, was machen wir denn dann da? Und da kann ich dann sehr emotional werden und da schüttle ich nur mit dem Kopf und sage so, Hilfe, 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 was passiert denn hier?
Ja, und dann erreichst du dein Ziel erst recht nicht.
Das Schlimme in dem Fall war, das Ziel wurde erreicht, weil das hat dann doch funktioniert. Der Sachbearbeiter hat das Auto zugelassen. Ich weiß nicht, ob es an den abgespielten oder emotionalen ein, zwei Tränchen, die meine Partnerin dann vor Ort verdrückt hat, lag oder an meiner emotionalen Ansprache, sicherlich an ersterem und nicht an letzterem, aber ja, das, irgendwie sind wir dann doch gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen, aber ja, das sind so Geschichten, die widerfahren mir oder ich finde den meisten Deutschen doch immer wieder und viele resignieren vielleicht mittlerweile schon und sagen so, ja, dann ist das halt so, gut, dann mache ich halt einen neuen Termin oder wie auch immer, aber das ist für mich etwas, das fällt mir sehr, sehr, sehr schwer.
Nächstes Mal nimmst du deine Bronzemedaille mit und dann sagst du, na, also wenn Sie jetzt mein Auge zudrücken, dann dürfen Sie die Olympiamedaille anfassen.
Ja, wenn das wirklich in der Gesellschaft so eine hohe Anerkennung finden würde, dann hätten wir deutlich weniger Probleme, glaube ich, im Amateurleistungssport. Da muss ich schon Glück haben, dass ich da einen Sportbegeisterten finde, der da ein Auge zudrückt. Aber ja, die Chance besteht natürlich.
Also wenn ich an deutsche Bürokratie denke, dann kannst du nur froh sein, dass du nicht in Berlin wohnst.
Habe ich auch schon gehört.
Oder, ja. Also in Berlin ist das ja richtig heftig. Eine Freundin von mir war vor einiger Zeit und wollte ihr Kind für die Schule anmelden, beziehungsweise sie musste sie, glaube ich, ummelden. Ja. Und dann fuhr sie quer durch die ganze Stadt, ans andere Ende der Stadt und saß dann und dann sagte der, und es war vormittags unter der Woche, und dann sagt er, ja, aber wo ist das Kind? Meint sie, ja, das ist in der Schule natürlich. Ja, ohne Kind können sie ihr Kind nicht ummelden. Das Kind musste vor Ort mit sein und dafür einen ganzen Schultag verpassen. Ja, nur, damit du es ummelden kannst. Oder ich glaube, für das weiterführende Gymnasium oder was auch immer. Thema, sei froh.
Genau, also ich glaube, da gibt es viele Beispiele, die wir heranführen können, wo man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, was tun wir denn da? Also, aber gut.
Ja. Du hast gesagt, es hat natürlich auch mit dem Job zu tun. Da tun sich neue Möglichkeiten für dich auf. Zunächst mal die Frage, hast du während deiner kompletten Karriere immer einen Job beziehungsweise Studium gehabt?
Ja, jein. Also ich habe Medizin studiert, das tatsächlich nicht komplett zum Ende gebracht oder zu Ende gebracht. Das ist auch eine Story für sich. Also ich habe erstmal fast 4 Jahre gewartet auf den Studienplatz, weil es für Leistungssportler da nicht wirklich Vorteile oder Unterstützung gibt. Mhm. In Klammern gibt es schon, allerdings nicht für Humanmedizin. Da sind wir auch wieder bei so einem Thema. Macht keinen Sinn, aber es ist dann Bürokratie. Werden anders vergeben, die Plätze für Humanmedizin. Daher konnte ich leider nicht wie meine Mitspieler direkt starten nach dem Abi. Habe dann 8 Semester Medizin studiert und dann aber hinten raus auch immer mehr ins Stocken gekommen, weil die klinische Zeit, in der ich dann war, nicht mehr passte zu dem Lehrgangsplan, zum Turnierplan der Nationalmannschaft, weil wir einfach so viele Tage im Jahr unterwegs sind. Und auch da leider die Bereitschaft von, ja, okay, du musst den klinischen Block jetzt nicht im Februar machen, sondern kannst den dann im Mai machen, war leider nicht da seitens der Uni oder der Kliniken, was mich dazu verleitet hat, ein Urlaubssemester nach dem nächsten zu nehmen und da zu stagnieren, was mir natürlich auch sehr missfällt als Mensch, der sehr diszipliniert und ehrgeizig ist. Und so habe ich irgendwann angefangen, mich nach einem Plan B umzuschauen und bin dann, und das muss ich ganz klar so sagen, nachher auf den richtigen Pfad gekommen und hatte eigentlich den Sechser im Lotto für mich jetzt mit der neuen Herausforderung, die ich gefunden habe.
Und wie sieht die aus? Was wirst du machen?
Ja, die sieht tatsächlich so aus, dass ich im Startup mit zwei Schul- und Hockeyfreunden von früher aus Krefelder Zeiten jetzt unterwegs bin, seit Sommer letzten Jahres, und wir Ende letzten Jahres einen Investor gefunden haben, der die Sache natürlich finanziell gepusht hat, aber auch einfach so vom Tempo auf ein anderes Level gehoben hat, wo ich gemerkt habe, okay, da steckt jetzt so viel Potenzial drin, und natürlich ist das Startup-typisch Sky's the Limit, du kannst aber auch ganz mies aufschlagen, die Range ist groß, aber wir sind zu dritt, es war klar, das kann nur funktionieren, wenn wir alle Gas geben, und das ist eine richtig coole Challenge mit viel Potenzial, und da habe ich mich dann zu entschieden, dass ich gesagt habe, das ist jetzt die Chance, auf die ich irgendwie immer gewartet habe beruflich, eine Selbstständigkeit, eine Freiheit, dann auch noch mit zwei sehr guten Freunden, was Schöneres gibt es für mich nicht, also go for it, und ja, das ging leider nicht parallel.
Und in welchem Bereich seid ihr tätig? Was macht ihr?
Ja, wir sind in der Kreislaufwirtschaft unterwegs. Wir produzieren...
Kreislaufwirtschaft?
Ja, also so ein
Recycling,
bisschen... Genau, richtig.
Ah, ja, okay.
Genau, wir produzieren Granulat, was den Kunststoff quasi, Kunststoffneuware ersetzen soll.
Wer ist denn darauf gekommen? Also von euch drei Hockey-Experten.
Ja, genau. Also wir sind tatsächlich alle fachfremd. Das ist auch noch das Verrückte. Der Vater, einer der Mitgründer, ist allerdings seit vielen Jahren bei Remondis im Vorstand unterwegs. Also hat die Kreislaufwirtschaft doch im Blut. Und der Sohnemann hat das natürlich auch dann mitbekommen und abbekommen und hat auch während seines Masters parallel da gearbeitet. Und der war quasi so der Kopf hinter der ganzen Idee. Damit ging es los. Und dann tatsächlich so Startup-typisch erst zu Hause in der Küche mit ersten Versuchen mit der Küchenmaschine und jetzt sind wir mittlerweile schon auf großen Industrieanlagen und testen da und sind in dem Scale-Up-Prozess. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, kostet viel Zeit und Energie, aber gar nicht im negativen Sinne, sondern erfüllt mich, erfüllt uns extrem. Aber es ist, und das ist mir eigentlich schlagartig bewusst geworden nach der Entscheidung. Ich habe das vorher immer so ein bisschen versucht zu verdrängen. Da gab es eigentlich gar keine zwei Optionen. Also das ist so zeiteinnehmend. Wir sagen immer wieder, wir machen da zum Teil Jobs für wahrscheinlich 20 Personen zu dritt. Und da hätte ich die anderen beiden Jungs nicht alleine lassen können.
Was hat er mit der Küchenmaschine gemacht? Also eigenes Granulat hergestellt?
Nee, da ging es darum, unter anderem dann Abfälle irgendwie klein zu häckseln und zu schauen, wie man die weiterverarbeiten kann mit Kleber und Ähnlichem. Also das waren wirklich so, wie Jugend forscht, so Schülerversuche noch. Das kann man eigentlich kaum jemandem erzählen. Aber für die Gesamtstory ist das einfach schön, vor allem wenn man sieht, wo wir jetzt mittlerweile stehen. Und ja, doch.
Also du bist schon dabei? Du bist schon voll eingestiegen.
Voll eingestiegen.
Brauchst du da nicht aber irgendwelche Kompetenzen, irgendwas? Da bringt dir Medizin ja in dem Fall jetzt nicht so viel. Musst du nicht irgendwie so ein VWL-Studium haben oder Ausbildung oder irgendwie
ja,
sowas?
Ja, das finde ich sehr schön, dass du das so ansprichst und die Frage in den Raum wirfst. Ich war da natürlich auch vorher ein Stück weit vorsichtig oder sagen wir mal demütig mit Respekt der ganzen Sache gegenüber, habe aber gemerkt und also so viel Selbstvertrauen hatte ich dann doch auch über meine Sportkarriere, dass ich ja auch dank des Sports sehr viele Eigenschaften, Normen und Werte gelernt habe, die mir auch im beruflichen Leben weiterhelfen werden. Also so der Umgang, wie formt man jetzt ein Team? Gerade bei uns drei, ich habe es gesagt, wir sind eigentlich alle fachfremd, war uns super schnell klar, ja, es kann nur funktionieren, wenn wir einen guten Techniker, jemanden noch, unser Business Angel sollte im besten Fall, also unser Investor, auch Ahnung haben, worum es geht und nicht nur Geld geben. Und das waren so Sachen, da habe ich mich auch unter anderem stark drum bemüht und gekümmert, da diese Parallelen aus dem Sport, aus dem Leistungssport, wie baut man ein Team auf, das auch auf unser Unternehmen zu transferieren. Und
das gibt's geht, doch, ja, weil das klingt immer so toll und auch, das, aber auch so theoretisch.
Das geht, aber das geht vor allem auch, weil die anderen beiden Jungs halt auch aus dem Sport kommen. Also ich muss da jetzt nicht die eben beschriebenen Wände einreißen, sondern das war recht schnell klar. Wir haben uns zusammengesetzt, haben mal so Stärkenprofile aufgeschrieben, haben dementsprechend auch Aufgaben verteilt bei uns intern. Das geht gut. Und zu deinen BWL, VWL-Fragen, das ist etwas, ja, ich musste mich damit schon beschäftigen und ich musste mich da auch reinfuchsen, aber ich würde jetzt sagen, nach ungefähr fast einem Jahr habe ich da so viel gelernt, also auch von, ja, jetzt musste ich mich um Logistik kümmern, unserer Ware und so, das ist ja was, du lernst es sonst in der Uni viel theoretisch, aber wir sind halt ins kalte Wasser geworfen worden meist und das sind dann vielleicht im ersten Moment härtere Erfahrungen und wo man auch mal aufschlägt, aber man lernt am Ende des Tages viel mehr, als wenn ich jetzt ein Studium gemacht hätte. Und ich bin ja Gott sei Dank auch nicht alleine. Der eine Mitgründer hat BWL studiert, also da haben wir schon ein bisschen Background. Nee. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt in den knapp 12 Monaten mehr gelernt, als ich wahrscheinlich in einem BWL-Bachelor gelernt hätte.
Und nach unserem Gespräch geht's in den Job oder zum Training?
Tatsächlich erst in den Job. Also ich hatte jetzt gerade schon ein, zwei Calls, deshalb auch der Weg hierhin dann ausnahmsweise mal mit dem Auto.
Stimmt, und
dann,
du wolltest joggen eigentlich.
Ne? Genau. So, und dann muss ich gleich nochmal ein, zwei Termine wahrnehmen. Wir müssen noch ein bisschen was organisieren für den nächsten Produktionstag. Und dann gibt's heute Abend wieder Training.
Drei Hockey-Begeisterte. Du spielst natürlich auch noch weiter für deinen Verein, den Rot-Weiß Köln. Wie hat das bei dir, du kommst aus Krefeld ursprünglich, genau, und für die hast du ja auch gespielt, anfangs, wie bist du damals zum Hockey gekommen? Denn Hockey gibt es jetzt nicht an jeder Ecke.
Ne? Ja, das ist richtig, aber in Krefeld ist Hockey tatsächlich ja recht bekannt. Also klar, wir haben da auch noch die Krefeld-Pinguine beim Eishockey, aber dann würde ich sagen, kommt schon fast der Feldhockeysport mit dem CATC. Und es war also eigentlich einfach zu erklären, ich habe mit 3-4 Jahren angefangen. Also es war jetzt nicht wirklich eine bewusste Entscheidung meinerseits, sondern meine Eltern haben da einen großen Einfluss drauf gehabt.
Boah, das ist aber früh.
Genau,
mit
ja,
3.
Aber es war gut. Der Hockeyplatz war, glaube ich, mit dem Rad 10 Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Also sowas war natürlich perfekt. Und ja, die Mutter von Niklas Wellen tatsächlich, mit dem ich ja jetzt auch in der Nationalmannschaft noch zusammengespielt habe, meine komplette Karriere zusammengespielt habe, die war unsere Bambini-Trainerin. Mhm. Und auch eine Freundin meiner Eltern. Und so bin ich unter anderem dann auch zum Hockey gekommen und habe zusammen mit unter anderem Niklas mit 3-4 Jahren angefangen, bei seiner Mutter Hockey zu spielen im CATC.
Ja. Ach, herrlich. Also in Krefeld ist Hockey kein Mädchensport. Es ist ja oft mal so ein Sport, auf den Mädchen so zurückgreifen, als Alternative zu Fußball. Früher
absolut,
zumindest, ne? Heute
absolut.
Nicht mehr.
Genau, nein, würde ich auch nicht sagen. Würde ich ganz klar unterstreichen, von beiden Geschlechtern sehr gut betrieben werden, ja.
Deine Schwester spielt natürlich auch. Und zwar auch sehr erfolgreich, auch noch in der Nationalmannschaft. Ihr wart zusammen auch zeitgleich in Rio bei den Olympischen Spielen zum Beispiel.
Und in Tokio.
Und in Tokio wart ihr auch noch zusammen. Genau. Also die ist auch sehr, sehr erfolgreich. Aber du bist der Ältere, ne?
Also ich bin der Ältere,
aber... Sie hat es dir nachgemacht.
Ja, quasi, genau. Ich bin vorangegangen, aber sie steht mir da wirklich in nichts nach. Also sehr, sehr erfolgreich, hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Parallel ihr Medizinstudium tatsächlich auch abgeschlossen. Mhm. Sie ist schon fertig. Also ja, ich bin sehr, sehr stolz auf meine kleine Schwester. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, ob der eine oder die andere einen in den Schatten stellt. Aber ich würde sagen, wenn, dann kann sie das auf jeden Fall machen mit mir.
Welche Rolle hat der Hockeyplatz in deiner Jugend gespielt? Also in der Zeit, wo alle einfach so verdammt cool sind, weißt du?
Eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also wir haben so viele Stunden auf dem Hockeyplatz verbracht. Ich habe es beschrieben, also es waren 10 Minuten maximal mit dem Fahrrad. Wir waren eine recht große Truppe an Jungs. Wenn wir um 15 Uhr, 16 Uhr Training hatten, dann ging es eigentlich Volley nach der Schule auf den Hockeyplatz. Dann wurde da Hockey schon gespielt oder auch mal Fußball oder was auch immer. Immer für Spiele, immer abhängig natürlich auch vom Alter. Als wir dann was älter waren, dann wurden extra Einheiten geschoben. Mit 13, 14 Jahren haben wir dann schon irgendwie mit Krafttraining angefangen und Athletiktraining. Und morgens um 6 Uhr vor der Schule haben wir dann trainiert mit einem Trainer. Und also der Ehrgeiz hat uns da sehr früh gepackt. Das war auch sehr förderlich, dass ich da nicht alleine war, sondern dass wir so eine Gruppe von 5, 6 Jungs waren, die da alle große Ziele hatten. Und ja, ich würde sagen, jetzt ganz am Ende hinten raus sind mit Niklas und mir ja auch 2 rausgekommen, die jetzt in der Nationalmannschaft so ziemlich alles mitgemacht haben. Das ist für einen Club oder eine Stadt wie Krefeld natürlich schon was Besonderes.
Und die anderen sitzen jetzt hinter einem Schreibtisch und machen deutsche Bürokratie.
Ja. Also da gibt es auch schon noch ein paar andere, die es auch in die Nationalmannschaft geschafft haben oder in die U-Nationalmannschaften. Also es war ein recht erfolgreicher Jahrgang, würde ich sagen, da in Krefeld um uns herum. Aber die meisten haben schon die Abzweigung genommen zurück. Gut. Oder was heißt zurück? Rein in die Berufswelt. Ja.
Hockey ist ja olympiatechnisch gesehen die erfolgreichste Spielsportart, wie es heißt, in Deutschland,
ja,
hat trotzdem die wenigsten Zuschauer. Warum ist das so?
Oh ja, das ist
ich glaube, man kann sich das schon erklären, oder?
Ja, das ist grundsätzlich dennoch ein abendfüllendes Programm, sicherlich darüber zu diskutieren. Aber ich würde auch sagen, also meine Erklärung, die ich da immer anführe, ist, es ist ein recht elitärer Sport. Also wir schließen partout zu viele Menschen aus, sei es über sehr hohe Mitgliedsbeiträge. Ja, du musst einfach dir Ausrüstung mit dazu kaufen. So ein Hockeyschläger kostet heutzutage echt auch schon eine Stange Geld. Wenn du dann eine Familie mit 2, 3 Kindern hast, dann, wenn du dir das hochrechnest, da wird dir zum Teil schwindelig. Gerade wenn man sich die aktuellen Zeiten anguckt, gibt es sicherlich andere Sportarten, die günstiger sind. Das ist für mich meist so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist einfach schade. Ein Stück weit ist es aber auch, glaube ich, so gewollt, weil man sich freut, dass halt eine andere Stimmung herrscht als auf dem Fußballplatz am Sonntagvormittag. Also da wird keine Fäkal- oder Vulgärsprache gesprochen und da ist der ein oder andere auch froh drüber. Aber für mich ist es einfach so, wir sind ein recht elitärer Sport. Man ist froh und grenzt sich zum Teil auch bewusst ab von der gesellschaftlichen Masse. Aber dann kann man auch nicht erwarten, dass die alle kommen und einen anfeuern.
Ja, also Mitgliedsbeiträge sind hoch. Das war früher beim Tennis auch mal so, ist aber gleich schon lange nicht mehr. Ja. Tennis ist ja auch relativ einfach umzusetzen dann. Absolut. Im Vergleich zum Hockey. Golf ist natürlich auch noch so elitär mit extrem hohen Mitgliedsbeiträgen. Ja. Und ich glaube, Golf und Hockeyclub ist auch oft zusammen, ne?
Ja, also tatsächlich häufiger Hockey und Tennis.
Hockey und Tennis,
genau,
okay,
aber
HTC.
Genau, richtig. Hockey und Tennisclub. HTC. Aber Golf liegt auch meist nahe und viele aus den Hockey- und Tennisclubs spielen dann auch Golf. Und daher der Vergleich passt perfekt, würde ich auch sagen, ähnlich wie beim Golf. Nur der Hockeysport hat es über die Jahre sicherlich verpasst, eine ähnlich gute und professionelle Vermarktung hinzubekommen, zumindest in Deutschland, wie jetzt der Golfsport international. Das ist sicherlich ein Problem, ja.
Hockey ist aber auch nicht ganz einfach so zu schauen von außen. Ne? Weil dieses Tor ist einfach verdammt klein und der Ball ist ja auch ganz oft schwierig zu sehen. Das macht es natürlich nicht leichter, um auch medial einfach eine größere Präsenz zu finden. Ne?
Ja, ich glaube auch da noch ein weiterer Punkt. Hockey ist auch schwerer zu erlernen. Also du hast vorhin über das Alter 3-4 Jahre so ein bisschen geschmunzelt, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber es ist extrem schwierig, mit 9 oder 10 Jahren mit Hockey anzufangen und dann noch richtig hoch hinauszukommen, weil dieses Neuronale, das Technische, du musst den Schläger einmal drehen, darfst nicht wie beim Eishockey beide Seiten benutzen, ist etwas, was du natürlich ähnlich wie Sprachen als kleines Kind viel besser lernst, als wenn du schon 9 oder 10 Jahre bist. Das ist tatsächlich ganz witzig, wenn man sich das mal anschaut, oder auch Erwachsene dann das erste Mal einen Schläger in die Hand nehmen, das sieht nicht wirklich nach Hockeyspielen aus. Und wenn man da natürlich recht hohe Hürden hat, Einstiegshürden und ein hohes Frustrationslevel dann erfährt, ist das auch sicherlich nichts, was einen in der Regel dann motiviert, da dran zu bleiben. Also anders als beim Golf, wo du sagen kannst, egal in welchem Alter, kannst du damit starten und du musst vielleicht auch nicht mehr so gut werden, aber Hockey macht, würde ich behaupten, einfach keinen Spaß, wenn du es nicht schaffst, den Ball richtig zu treffen und da einigermaßen koordinativ mit dem Ball umzugehen, und ist einfach viel schwerer zu erlernen als Golf oder Tennis und geschweige denn Fußball.
Hoher Frustrationslevel, hast du gesagt, den erreicht man sehr schnell. Wie viele Schläger hast du in deiner Jugend zertrümmert?
Also die Schläger sind ja zum Glück recht stabil. Also ich glaube, so aus Frust habe ich kaum einen kaputt gekriegt. Klar gab es mal den einen oder anderen Schläger, der dann gegen Pfosten geknallt hat oder mal in eine Ecke geworfen wurde. Aber es hielt sich in Grenzen, und dass ich den durch Schlagen irgendwie wie jetzt so einen Tennisschläger mal komplett zertrümmert habe, daran kann ich mich tatsächlich nicht entsinnen.
Bei Tennisschlägern ist das ein typisches Bild.
Absolut,
ne?
Deshalb habe ich das zum Vergleich dazu gezogen.
Also früher, ich weiß gar nicht, wer aktuell seinen Schläger zertrümmert, ob das noch einer macht, aber früher gab es mal John McEnroe, und der hat sie reihenweise zertrümmert.
Ja, ich glaube, heutzutage gibt es schon auch noch ein paar. Also da.
Okay. Also Hockey spielen, das Violine spielen unter den Sportarten sozusagen.
Ja, schöner Vergleich. Ja, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Das macht es auch schön, aber macht es, wie gesagt, auch ein Stück weit schwieriger für die breite Masse.
Wenn vielleicht mehr gepöbelt würde auf dem Platz, dann wäre es vielleicht attraktiver. Siehe Eishockey. Eishockey ist ja total beliebt, und da habe ich das gleiche Problem. Den Puck sehe ich ja noch schlechter als beim Feldhockey.
Genau.
Und ich kann die Faszination Eishockey zum Beispiel nicht nachvollziehen. Also ich kenne ganz viele, die sind Fans und die sind wirklich fanatisch. Und mich wundert das immer, weil im Fernsehen, ich bin auch so ein Olympiagucker natürlich, sowohl Feldhockey als auch Eishockey, und es ist wahnsinnig schwer, diesen Puck ganz oft zu sehen, und ich verliere auf die Spannung dann beim Schauen.
Ja, verstehe ich, was beim Eishockey sicherlich cool ist, dass der Event-Charakter, der da entsteht in der Halle, die dann ausverkauft ist, die Stimmung, es gibt dann da meist auch irgendwie die Option einer Loge und ähnlichem, also du hast für alle Gesellschaftsschichten was dabei, also quasi wie Fußball Light. Hallensport erzeugt natürlich auch immer nochmal eine andere Stimmung als jetzt bei uns im Hockey draußen, du hast keine richtigen Stadien, so wenn du bei uns im Hockeyplatz irgendwie 200 Leute rumstehen hast, da kommt ja keine Stimmung auf, da wird ja auch nicht angefeuert. So, und das würde ich sagen, ist natürlich etwas, was beim Eishockey anders ist. Ja, es ist nochmal ein etwas härterer Sport, ne? Also man freut sich dann, wenn es dann doch vielleicht mal eine Schlägerei gibt und so, das wird beim Hockey eher nicht passieren. Grundsätzlich würde ich sagen, stehen wir, was die Geschwindigkeit angeht und die technischen Herausforderungen, dem Eishockey nicht nach, grundsätzlich im Schnitt von den Toren wahrscheinlich auch nicht, also nicht dieses Handballargument, da fallen aber auch im Schnitt irgendwie 60 Tore im Spiel, das ist halt unterhaltsamer. So, auch das zieht ja beim Eishockey nicht, aber ich würde sagen, dieser Event-Charakter, den bekommt man leider beim Hockey nur sehr, sehr, sehr selten hin.
Weißt du, was ich bei euch aber richtig cool finde? Also in letzter Zeit, das blaue Spielfeld. Das habe ich oft, zumindest bei Olympia habe ich das gesehen. Bei der WM auch, oder?
Ja.
In Indien, wo ihr Weltmeister geworden seid, auch auf blau, ne?
Ja, ist richtig. Da sprichst du jetzt ein sensibles Thema an.
Oh.
Für viele Hockeyspieler war grün dann irgendwie doch ein bisschen angenehmer und blau war schwierig. Wobei das auch häufig mit den Belägen dann an sich zusammenhängt, weil die sich nicht alle immer zum Besseren gewandt haben, sagen wir mal so.
Was heißt das?
Also ja, die sind dann tiefer, also sind schwerer zu bespielen, sind hoppeliger, ja. Also der Ball bounced dann mehr, der Ball ist schwieriger zu verarbeiten, liegt auch meist daran, wenn Platz ganz neu verlegt wird, der ist einfach nicht so schön abgespielt und eingetrampelt. Mhm. Ja, da gibt's ein paar Plätze in der Bundesrepublik und das sind dann meist auch blaue Plätze, die jetzt nicht zu den Top 5 Plätzen in der Bundesliga zählen zum Beispiel.
Ach, guck mal, aber sie sehen super aus.
Ja, für den Kontrast vielleicht noch etwas besser, ja.
Ja, das auch wieder wahr. Aber sie haben sich durchgesetzt. Ich meine, man könnte doch den gleichen Platz aber auch in grün letztendlich machen.
Absolut, da also kann ich dir tatsächlich gar nicht die perfekte Antwort drauf geben, warum es jetzt blau wurde.
Was mich wirklich wundert, ja. Du als Profi hier.
Ja, das ist ein Thema, da bin ich dann nicht eingestiegen. Da habe ich dann resigniert und habe einfach gesagt, gut, jetzt wird die Wiese wohl blau, alles klar.
Du hast gerade angesprochen, dass es beim Eishockey zum Beispiel auch mächtig hergeht. Also da ist auch mal die ein oder andere Prügelei, an der ja viele Zuschauer auch ein bisschen Spaß haben.
Absolut.
Und auch für die Spieler gehört es ja auch manchmal dazu. Es ist ja auch imageprägend. Man erwartet es auch quasi, ja, dass man auf einen losgeht. Was ich ganz interessant fand, als mir das ein Eishockey-Profi mal erzählt hat. Wie brutal kann Hockey sein? Also beim Handball wissen wir zum Beispiel, eine unglaublich harte Sportart.
Ja,
Handball ist hart. Wie ist Hockey?
Ja, Hockey ist, ich will nicht, es ist anders auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, es ist viel, viel sanfter oder weicher, weil auch bei uns, wir haben ja einen Schläger auch noch, den kriegst du dann je nach Gegenspieler auch mal in den Rücken oder hier mal einen ab, ob bewusst oder unbewusst.
Hast du einen Mundschutz?
Das kann schon, ja klar, Mundschutz, genau, Schienbeinschoner, Handschuh, so ein Hockeyball, wenn du den abkriegst, sei es jetzt Schienbeinschoner auf die Hand, so, da bricht dann auch mal ein Schienbeinschoner durch, mit dem Daumen mal zertrümmern lassen vom Hockeyball im Spiel. Also da, das ist auch schon tough und das kann auch wehtun. Aber dass es jetzt dazu kommt, dass wir uns da die Fäuste entgegenwerfen, das passiert doch eigentlich nicht und ist auch nicht gern gesehen, wie jetzt vielleicht beim Eishockey. Und die Zweikampfintensität, wie beim Handball, erreichen wir sicherlich auch nicht. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es ist ja ein Kontaktsport, nichtsdestotrotz. Und auch ein sehr dynamischer Kontaktsport. Also auch da kriegst du mal was ab. Aber es ist nicht zu vergleichen mit Handball oder Eishockey, würde ich sagen.
Du hattest also einige Verletzungen auf jeden Fall, alleine 4 Knie-OPs.
Oh ja.
Das sind harte Zeiten natürlich, weil wenn man ungeduldig ist und du bist garantiert ungeduldig.
Bin ich.
Dann erscheint einem jede Minute wie eine Woche. Was haben diese Verletzungen in dir verändert? Also erste Knie-OP steckt man sicherlich nochmal weg, die kommt irgendwann, das weiß man. Dann kommt aber die zweite. Was hat es mit dir gemacht in der Situation?
Ja, du hast noch die Ungeduld genannt, das habe ich vorhin vergessen bei Schwäche. Also sicherlich eine Riesenschwäche, daher.
Ich glaube, jeder Sportler ist ungeduldig, oder?
An dich.
Jeder Leistungssportler.
Ja, gut, das
gehört dazu.
Ja, das stimmt. Ja, gut, also was machen so Verletzungen, so OPs mit einem? Du hast es gut beschrieben. Also der Körper ist ja mein Kapital beim Sport und wenn der nicht mehr funktioniert, egal warum, ist das erstmal schlecht und das schlägt aufs Gemüt und auf die Stimmung. Und wenn dann noch eine OP damit einhergeht und bei mir ja leider auch die ein oder andere OP, die so schwerwiegend war oder Verletzung, dass da auch die ganz große Frage gestellt wurde, komme ich nochmal zurück und ist das überhaupt möglich? Das macht mental natürlich viel mit einem. Also ich kann mich an, ich glaube, das war meine zweite, dritte Knie-OP, weiß ich gerade gar nicht genau, 2017 habe ich mir ganz schwer das Knie in Indien verletzt, mit vorderem Kreuzbandriss, Außenmeniskus, den Bizeps abgerissen und das Außenband noch am Knie, also einmal da echt Totalschaden. Ja, dann passiert das in Indien, dann liege ich da im MRT in Indien in einem Krankenhaus und ja, so Sachen gehen mir da durch den Kopf, ja, spiele ich jemals wieder Hockey, aber auch gleichzeitig so, ja, bin ich später der Hinke-Papa, so der nicht mit den eigenen Kids Fußball spielen kann. So, dann lag ich nach der OP 2 Wochen nur bei meinen Eltern zu Hause auf der Couch, konnte mich kaum bewegen und muss dann dabei zusehen, wie mein auftrainierter Oberschenkel innerhalb von 2 Wochen nur noch Haut und Knochen ist und ich so meine Muskeln gänzlich verliere. Also das sind so Sachen, das war schon ein ganz, ganz tiefes Tal, durch das ich da geschritten bin. Meiner Mutter, glaube ich, dann auch gesagt, ich habe das Gefühl, ich verwese hier. Also das war eine ganz harte Zeit. Auf der anderen Seite, ich bin weit weg davon, das Athleten zu wünschen, aber war eine Zeit, die ich am Ende des Tages auch nicht missen möchte, weil die mich extrem geprägt hat. Also ich bin der Meinung grundsätzlich, du wirst nur erfolgreich, wenn du auch harte Niederlagen mal einstecken musstest und entwickelst dich als Person und als Mensch nur weiter, wenn du auch mal gegen Wände laufen musstest und mal gescheitert bist. Und so eine Verletzung zählt ein Stück weit auch dazu, weil dann der Prozess zurück auf den Platz und durch eine Reha-Phase und das ja eigentlich gehen und so wieder neu lernen zu müssen, das ist ein echt harter Prozess, aber wenn du es schaffst, dir die richtigen kleinen Etappenziele zu setzen und die dann erreichst und entsprechend feierst, macht das auch im positiven Sinne mit einem unfassbar viel. Von daher, ja, ein sehr zweischneidiges Schwert, würde ich sagen.
Dann aber das zum zweiten oder zum dritten Mal zu erleben, dann kommt noch eine Verletzung wieder, macht es natürlich nicht leichter, nur weil man es beim ersten Mal geschafft hat.
Ja.
Hast du das auch in dir gemerkt, dass irgendwann du gedacht hast, oh, jetzt reicht es auch irgendwann?
Ja, natürlich, das nervt. Nichtsdestotrotz war es bei allen Verletzungen so, dass ich gesagt habe, ja, okay, ist jetzt so, abhaken, Plan machen, wann OP, wann Reha, wie. Ich war natürlich dann irgendwann auch erfahrener in dem Prozess. Das hat dann auch ein Stück weit geholfen. Also die Täler waren nicht mehr ganz so tief und ich wusste grob, was mich erwartet. Aber ja, natürlich habe ich mich da über keine Verletzung gefreut. Hatte aber zumindest auch immer noch die Begeisterung am Sport, an der Mannschaft, dass ganz schnell mein Ziel war, ich will wieder zurückkommen und das eigentlich auch nie wirklich in Frage gestellt habe, so ist das jetzt vielleicht ein Zeichen, jetzt aufhören zu müssen. Und das begann jetzt eigentlich erst mit dieser beruflichen Herausforderung und dann auch ein Stück weit mit der Vorgeschichte, okay, so und so viele OPs, hier und da auch mal schon eine kleinere Verletzung, vielleicht mal das Gesamtpuzzle jetzt zusammenfügen und mal eine vernünftige und erwachsene Entscheidung treffen.
Du konntest im Bett natürlich super für Medizin buffeln dann. Ne?
Tatsächlich, es gibt glaube ich sogar auch auf meinem Instagram-Account noch ein Bild, wo ich da irgendwie auf der Couch bei meinen Eltern sitze mit Schiene und Medizinbuch, dem Prometheus in der Hand. Also habe ich tatsächlich dann auch mal genutzt, die Phase. Wobei das mental auch herausfordernd ist. Es hieß dann häufig, ah super, dann hast du ja jetzt mal Zeit für Studium, Pustekuchen. Also so eine Reha-Phase ist mental so herausfordernd und bedarf auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder so viel Aufwand und Energie, um zurückzukommen, dass ja, diese Reaktion mit, ja, dann hast du jetzt Zeit fürs Studium, doch weit verfehlt ist meist.
Gerade in dieser ganz schweren Phase, also nach der Verletzung in Indien, als du da erstmal gelegen hast, danach bei deinen Eltern, was hat dir da am meisten geholfen, um wieder so rauszukommen, auch mental?
Ja, also ganz bestimmt so der Rückhalt meiner Familie. Ich habe einen Physiotherapeuten, der mich in der Zeit wirklich tagtäglich besucht hat aus Krefelder Zeiten, den ich noch aus meiner Jugendzeit beim CRTC kenne, mit dem ich auch immer noch echt gut befreundet bin. Es war um die Weihnachtszeit, also mir ist es glaube ich am irgendwie 12. Dezember passiert und der war am Heiligabend da, Neujahr da, jeden Tag ist er vorbeigekommen und hat mich behandelt und gelympht. Also das war natürlich für den Reha- und Comeback-Prozess extrem förderlich, aber ich habe ihm das dann auch O-Ton so gesagt, ich habe gesagt, boah, Victor, du bist mein Highlight am Tag. So, der ist schon ein bisschen älter, der macht sich heute noch drüber lustig und sagt, ja, das war ja ein Trauerspiel, wenn mir dann Anfang 20-Jähriger sagt, ich wäre mit 50 das Highlight seines Tages, meine Güte. Und ja, aber das war für mich so, einfach der Kontakt zu ihm, irgendwie auch dann mal Scheiße labern und so Abwechslung, das waren wirklich so die ganz kleinen Dinge, die mich aber erheitert, ermuntert haben. Aber sicherlich auch der Rückhalt meiner Familie, des Teams, des Staffs, dass da ganz klar das Signal war, ja, wir brauchen dich, komm zurück und, dass ich nicht alleine war. Also das sind so Sachen, die ich an dem Mannschaftssport auch so liebe und schätze, weshalb es für mich persönlich unvorstellbar wäre, einen Einzelsport zu betreiben.
Und dass der Victor gekommen ist jeden Tag, war das auf Privatinitiative oder hat die Nationalmannschaft dir den vorbeigeschickt?
Nee, das war tatsächlich privat. Okay. Also und das macht es natürlich auch nochmal extremer. Also so professionell sind wir dann leider nicht, dass da über die Nationalmannschaft alles Mögliche funktioniert. Auch der Rückflug, da musste ich mich dann drum kümmern und mit dem kaputten Knie dann irgendwie, dass ich dann zumindest den langen Flug in die Business Class und nicht in der Economy sitzen muss, war privat organisiert, mein Vater geholfen. Also da siehst du dann so ein bisschen die Relation. Wo steht man da beim Hockey im Vergleich zu vielleicht anderen Sportarten, wo ja selbstverständlich gewesen wäre, dass alles über den Verband läuft und Co. Ja.
Das Upgrade in die Business-Klasse, musstest du selber bezahlen?
Ja, tatsächlich.
Da wird man ja arm.
Also, ja, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, so ein bisschen elitärer Sport. Und ja, aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Also wenn meine Eltern jetzt nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, ja, hätte vielleicht jemand anderes geholfen aus dem Verein oder so. So Fälle gab es, gibt es sicherlich auch. Aber ja, es ist, du bist hin und wieder auf dich alleine gestellt. Das ist schon so.
In der Honamas.
Ja.
Ich finde ja die Abkürzung so schön. Da musste ich aber auch erst zweimal gucken, als ich die zum ersten Mal gelesen habe. Die Hockey-Nationalmannschaft wird ganz offiziell abgekürzt mit Honamas. Wer hat sich die Abkürzung ausgedacht?
Ja, das ist vor meiner, unserer Generation passiert. Das war so um die 2000er Jahre, genau. Okay. Also die ganz goldene und erfahrene Generation war das. Und seitdem tragen wir das weiter quasi, haben das übernommen. Und ja, voller Stolz und Ehre. Und das hat sich etabliert mit dem Adler und den Honamas. Und ja, genau. Ich denke, das wird auch noch viele Jahre so weiterleben.
Also das S steht schon für das Schaft, oder? Also Honamasch.
Ja.
Ich hätte ja sonst gesagt Honamasch, die Nationalmannschaft.
Ach so. Ja, nee,
Honamasch,
genau.
Die Honamasch.
Nee, die das sind die Honamas tatsächlich. Mit dem S einfach nur, ja.
Ja, ich habe mich gefragt, was für dich der größte Erfolg war. Entweder die Weltmeisterschaft 23 in Indien. Also Indien ist nicht nur negativ konnotiert.
Überhaupt
durch
nicht.
Die große Verletzung.
Es war der gleiche Platz vor allem. Also
der
das war für
Platz.
Mich eine sehr gute Bewältigung der negativen Erinnerung. Ja.
Gegen Belgien war das, ne?
Genau.
Im Finale. Damals mit Shootout noch.
Ja.
Da seid ihr Weltmeister geworden. War das der größte Triumph für dich? Oder letztendlich doch die Bronzemedaille bei Olympia?
Ja, eine sehr, sehr gute und auch schwierige Frage für mich.
Man muss die auch gar nicht stellen.
Nein.
Warum stellt man sie? Ich finde den Vergleich nur trotzdem interessant, denn Weltmeister ist Weltmeister und Bronzemedaille ist eigentlich nur Dritter.
Genau, und dennoch zögere ich ja ein Stück weit und das kannst du vielleicht nachvollziehen, weil Olympia ja so das größte Sportevent ist überhaupt, auch wenn ja die Gegner bei uns keine anderen sind als bei einer WM. Also von der Besetzung der Mannschaften ist die WM Olympia gibt, nimmt sich ja nichts. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine olympische Medaille zu besitzen für eigentlich fast einen jeden Sportler, außer jetzt vielleicht beim Fußball oder so mit das Größte, was du erreichst. Kannst. Aber ich gebe dir recht, bei der WM haben wir Gold geholt, da sind wir Erster geworden, bei Olympia in dem Fall ich jetzt mit dem Team nur Dritter. Von daher neige ich vielleicht auch ein Stück weit zum WM-Titel, muss aber auch sagen, diese Wichtigkeit und Bedeutung der Bronzemedaille in Rio ist über die Jahre nochmal massiv gewachsen, auch nach dem vierten Platz dann in Tokio. Also da etwas zu haben und immer sagen zu können, ich war nicht nur dabei, sondern ich habe auch eine olympische Medaille zu Hause. Mhm. Auch da dich vielleicht nochmal mitzunehmen, die Olympiamedaille, wenn man die sieht, in der Hand hat, die hat eine ganz andere Strahlkraft und Wirkung als die Medaille von der WM. Die Medaille von der WM, die hat, also ohne Witz, einen Charakter von Skirennen bei U10, so im Skiurlaub. So sieht die WM-Medaille aus. Was bei der WM sensationell ist, ist der WM-Pokal. Aber den habe ich ja nicht zu Hause stehen. So, der steht jetzt in Gladbach und der geht dann irgendwann weiter. So, wenn Deutschland nicht permanent jetzt die WM gewinnt. So, also wenn ich den zu Hause hätte oder jeder den zu Hause hätte, dann würde ich wahrscheinlich ganz klar sagen, es ist die WM. Aber für das, was irgendwie für die Ewigkeit bleibt, ist es so ein bisschen diese Bronzemedaille, Olympiamedaille. Aber der WM-Titel an sich und auch die Wertigkeit ist unbeschreiblich und hat auch eine sehr lange Durchstrecke für unsere Generation ja dann endlich mal beendet.
Warum steht ihr in Gladbach? Also ich weiß, in Gladbach war auch die Europameisterschaft im eigenen Land. Dann
da sitzt der Deutsche Hockeybund.
Okay, da war ich nämlich nicht ganz sicher. Das genau. Ist euer Zentrum auch.
Ne? Ja, also zumindest vom Deutschen Hockeybund. Wir sind sonst eigentlich fast nie da. Da steht ja das große Stadion, was leider kaum genutzt wird, außer jetzt einmal für die EM und ja auch jetzt nächstes Jahr nochmal da für die EM. Aber sonst in meiner Karriere habe ich da eine Handvoll Spiele nur gemacht, was eigentlich sehr schade ist, weil das größte und eigentlich schönste Hockeystadion Deutschlands ist.
Was hat denn der WM-Titel, dieser wirklich ganz besondere Titel in Indien, was hat der verändert für das deutsche Hockey?
Also,
man wünscht sich jetzt, das ja immer, ne?
Genau, jetzt kommt
dass
wieder
plötzlich Jugendliche sich
Timor.
Dafür interessieren, aber
jetzt kommt wieder der kritische
nichts.
Timor hervor. Es ist, würde ich sagen, zu wenig passiert. Aber um da mal eine etwas objektivere Meinung zu kriegen, müsste man sicherlich auch in die Vereine gehen und vielleicht auch die kleineren Vereine und da mal schauen, ob da eine spürbare Veränderung von Mitgliederzahlen, von Kids, die anfangen, Hockey zu spielen, stattgefunden hat. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Für mich war es so wieder sehr wenig wenig bis keine Berichterstattung. Du konntest die Spiele nicht live im Fernsehen sehen, das Finale nicht. Ja, auch so ein Thema, was ich auch schon ein paar Mal angeprangert habe.
Aber im Stream konnte man die alle sehen, oder?
Ja,
im Stream konnte man sie sehen.
Ja, das, ich glaube aber...
Wird ja immer wichtiger.
Ja, klar. Aber ich glaube, es war zu deutscher Zeit irgendwie Sonntag um 12, 12.30 Uhr, 13 Uhr. Und das ist natürlich für uns Athleten dann, ich habe das, glaube ich, auch damals so genannt, ein Schlag ins Gesicht, wenn dann irgendwie Tierärztin Dr. Mertens die 5000. Folge läuft, anstatt die deutschen Hockeyherren in Indien beim WM-Finale zu zeigen. So, und das zeigt dann auch immer so die Wichtigkeit und Wertigkeit. Ja? Dann läuft stattdessen irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen ein Drittligaspiel, wird dann gezeigt im Fußball. Das passt einfach was nicht, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und habe es ja auch vorhin so ein bisschen beschrieben, sind wir als Hockeyverband, Hockeysportart auch ein Stück weit selber schuld. Ist sicherlich so. Aber für uns Athleten schade, und das nimmt natürlich dann auch diesen Drive und die Aufmerksamkeit, weil das Turnier an sich und auch der Turnierverlauf, wenn man sich das genauer anguckt und wirklich verfolgt hat, ist so einmalig und so besonders. Die Story hättest du auf allen Ebenen nicht schöner schreiben können. Und da hätten wir sehr gerne mehr Menschen mitgenommen und begeistert, was wir sicherlich auch geschafft hätten. Und das ist natürlich ein Stück weit untergegangen, weil es die mediale Präsenz so nicht gab.
Nach der Weltmeisterschaft dann in Indien, da gab es dann auch relativ schnell die Europameisterschaft im eigenen Land in Gladbach. Da war das Stadion in Gladbach aber voll.
Ja, und das ist etwas, was wir oder ich zumindest auch noch sehr, sehr bedauere. Nicht, dass das Stadion voll war, sondern unsere Leistung und Performance bei der EM. Die kam einfach zu schnell nach der WM, muss man sagen. Also dieser WM-Prozess, die Vorbereitung, die WM an sich hat uns so viele Körner gekostet und hat uns alle dann auch ein Stück weit in ein tiefes Tal gestürzt danach, dass wir wirklich, und es waren ja dann keine 7 Monate später, nicht wieder in der Lage waren, absolute Top-Leistung zu bringen bei der EM. Und das war wirklich so jammerschade, weil die Fans haben uns so gepusht, die standen so hinter uns, obwohl wir da zum Teil so ein verhältnismäßig scheiß Hockey gespielt haben, waren die Kids begeistert, und das tat mir persönlich unfassbar leid, weil eine Leistung wie bei der WM dann in Gladbach zu zeigen, das wäre natürlich die Kirsche auf der Torte gewesen. Das konnten wir nicht schaffen, und ich hoffe, dass die Jungs bei der EM nächstes Jahr das dann besser machen können.
Ja, das war der Preis dann für die Weltmeisterschaft in Indien.
Den wir zahlen mussten, ja.
Indien hast du natürlich, weil auch Hockeysport da ganz, ganz groß ist, mehrfach erlebt schon. Wie viel hast du auch von der indischen Kultur, vom Alltagsleben rund um die Hockeyfelder mitbekommen? Denn das ist ja was ganz anderes.
Ja, also wir haben tatsächlich die meisten Erfahrungen sammeln dürfen während unserer U21 WM 2013, die auch in Indien in Neu-Delhi stattgefunden hat. Da haben wir auch mal ein paar Ausflüge gemacht, waren in Old Delhi und so, da haben wir schon ein bisschen was gesehen. Man muss aber sagen, dass natürlich in einem Land wie Indien die Hygienemaßnahmen ganz andere sind, die eingehalten werden müssen als jetzt in Europa. Also wir trinken Wasser nur aus Flaschen, beim Zähneputzen darfst du nur das Wasser aus Wasserflaschen benutzen, beim Duschen Mund zu, bisweilen sogar Mund zu tapen, damit du dir ja nichts einfängst. Da kann man natürlich sagen, die Deutschen wieder und übertreiben und vor jedem immer wieder Hände desinfizieren, aber damit sind wir sehr gut gefahren und haben auch Turniere schon für uns entscheiden können, wo andere Mannschaften 7, 8 Magen-Darm-Ausfälle hatten. Also da waren wir sehr strikt, und das hat sich auch weiterentwickelt, dass wir bei anderen Turnieren eigentlich kaum was von außen gesehen haben. Also anders als jetzt, wie gesagt, in Europa oder sonst wo, gehst du nicht mittags mal in irgendeine Mall oder in einen Café und trinkst da was, sondern du bleibst eigentlich dann fast die ganze Zeit im Hotel, und das ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz hat man natürlich etwas gesehen vom Land, wenig gesehen, aber etwas gesehen, vor allem von der Kultur auch mitbekommen, wie die Menschen drauf sind, die zelebrieren Hockey ja wirklich so, wie wir Fußball eigentlich hier. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Und die Inder, wenn da 10, 15.000 im Stadion sind, die grölen ja alle mit. So, also es ist ja nicht so wie das deutsche Publikum, wo du dann irgendwie 10.000 Ultras hast und 30.000 beim Fußball, die dann da irgendwie mal klatschen, sondern das ist schon eine ganz andere Stimmung, und das ist bombastisch, und das macht jedes Mal aufs Neue Spaß, wenngleich das, wie gesagt, aus hygienischer Sicht immer auch eine Challenge und Herausforderung ist.
Sind Freundschaften entstanden? Kennst du indische Spieler?
Tatsächlich.
Ja, toll.
Ja, wobei gar nicht so primär die aktiven indischen Spieler, sondern einen ehemaligen Spieler. Jetzt kommen wir wieder zurück zu meiner Verletzung, den ich am Flughafen kennengelernt habe, als ich da alleine mit Krücken und so dann war, sprach er mich an und sagte, ach, du bist doch Spieler und was ist das jetzt passiert? Aber wir waren im Stadion, ich bin ehemaliger Spieler und mit dem stehe ich immer noch in Kontakt. Schreiben auch immer wieder, jetzt kommt sein Neffe irgendwie auch nach Deutschland und das habe ich jetzt so ein bisschen mit organisiert. Also da gibt es schon Kontakte nach Indien hin und das ist auch total cool. Also der Hockeysport vernetzt dann doch auch weltweit. Ja, doch, das gibt's.
Und der Typ ist wahrscheinlich eine Legende in Indien, oder?
Ja, also die Hockeyspieler in Indien haben auf jeden Fall einen anderen Stellenwert als wir deutschen Hockeyspieler hier, ja.
Du bist ein großes Vorbild, auch für Menschen, die wie du an Diabetes erkrankt sind. Und zwar, du hast den heftigen Typ 1 Diabetes. Ja. Und das heißt ja, es wird kein Insulin produziert, ne, was wir brauchen. Du musst spritzen. Wie oft hast du dich heute schon gespritzt?
Ja, dreimal. Ich hatte eine schlechte Nacht. Ich war ein bisschen zu lange wach, habe dann sehr spät noch einen großen Teller Nudeln gegessen, weil ich Hunger hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich um 3.20 Uhr mit einem hohen Zucker wach wurde, spritzen musste. Dann habe ich, als der Wecker klingelte, nochmal gespritzt. Und ja, jetzt gibt es dann nachher erst das richtige Frühstück. Ich habe noch gar nicht so richtig gegessen, weil ich jetzt Ruhe haben wollte während unseres Gesprächs.
Okay, ja, wir sind am Vormittag gerade. Es gibt ja wirklich mehr Diabetes-Erkrankungen, als man vermutet. Ich glaube, es sind fast 9 Millionen Deutsche, die an Diabetes erkrankt sind.
Ja.
Ich finde die Zahl wahnsinnig hoch. Also mich hat sie überrascht, als ich sie gestern gelesen habe nochmal.
Es ist so, man muss allerdings dazu erwähnen, der Großteil fällt auf Typ 2 Diabetes zurück, ja, also okay, den anderen Typen. Also das ist im jugendlichen Alter der sogenannte Fettleibigkeitsdiabetes, der reversibel ist, also durch Umstellung der Ernährung, Gewichtsreduktion auch wieder umkehrbar, dass man die Erkrankung wieder los wird, oder der klassische Altersdiabetes, den wahrscheinlich fast ein jeder kennt,
ja, ja,
bei stimmt. Großeltern und so, der kann in der Regel mit Medikamenten oder einer Diät ganz gut therapiert werden oder mit 1-2 Mal Spritzen am Tag, wenn überhaupt.
Ja. Du bist es jetzt gewohnt, diese Disziplin aufzubringen, auch dich täglich zu spritzen. Ich meine, seit du 5 bist,
ja,
ein ganzes Leben lang schon. Was bedeutet das für deinen Alltag, auch wenn es Normalität für dich ist, wann ist es wirklich eine Einschränkung?
Ja, also ich halte ja, wie du auch schon angerissen hast, mittlerweile viele Vorträge zu dem Thema, um da irgendwie mein Wissen auch mit anderen zu teilen und Kinder und Jugendliche speziell zu motivieren, Träumen nachzugehen, dass man mit Diabetes alles schaffen kann. Und der Vortrag lautet in der Regel Weltspitze dank Typ 1 Diabetes, so, nicht trotz, weil ich das tatsächlich so sehe. Du hast es so ein bisschen angeschnitten. Also ich musste natürlich sehr früh eine Art und Weise von Disziplin an den Tag legen, die alles andere als normal ist bei einem 5-6-Jährigen. Also um dich da einmal mitzunehmen und auch die Zuhörer, als ich dann recht schnell ja nach der Diagnose in die erste Klasse kam, saß am Anfang meine Mutter dann mal hinten im Klassenzimmer. Ja, wie uncool ist das denn? Das will ja keiner. So, jetzt kommt man in die Schule. Also die Lösung war, wie werde ich meine Mutter los im Klassenzimmer? Ich muss das selber managen können, ja. So, also dann fängst du an, da mit 5-6 Jahren diese Challenge anzunehmen. So, habe ich aber geschafft. Meine Mutter war dann irgendwann raus. Und das sind Sachen, da bin ich dem Diabetes total dankbar. Also der hat mich als Mensch sicherlich krass geformt. Ich bin sicherlich auch früher erwachsen geworden als meine Freunde, was du auch negativ oder positiv auslegen kannst. Aber auch für den Leistungssport und meine Karriere hat mir da der Diabetes sehr viel gebracht. Du hast aber jetzt nach den Einschränkungen gefragt. Und ja, die kann ich dann auch bei aller positiven Einstellung und Mindset nicht wegdiskutieren, die gibt es natürlich. Also ich habe vorhin gesagt, die Nacht war jetzt bescheiden, da hatte ich einen sehr hohen Wert, dann werde ich wach, dann muss ich auf Toilette, muss ich Insulin spritzen und dann bin ich einfach nicht so leistungsfähig, ist die Nacht nicht so erholsam wie bei einem Gesunden, der sowas halt nicht hat, wo der Körper das automatisch reguliert. Und das Gleiche kannst du natürlich dann auch auf ein Spiel projizieren. Also wenn ich da nicht im Normbereich unterwegs bin, ist es für mich einfach viel schwieriger, eine Top-Leistung zu bringen. Das schaffe ich mittlerweile auch. Also so ist es nicht. Ich habe auch schon Top-Spiele gemacht mit nicht so guten Werten. Also du kannst nicht automatisch sagen, kein guter Wert, also ein schlechtes Spiel. Aber es ist für mich einfach eine zusätzliche Herausforderung und Challenge. Und damit sicherlich auch ein Stück weit eine Einschränkung. Aber das versuche ich grundsätzlich einfach zu tun und nach außen zu zeigen, auch selber zu leben, dass es einfach eine weitere Herausforderung ist, an der man wächst. Und wenn man die meistert, mehr gewinnt, als wenn man die Herausforderung nicht gehabt hätte.
Es ist ja heute ganz wichtig, auch zu zeigen, sowas kann man mit Leistungssport machen. Man kann Ziele erreichen. Es geht vielleicht mehr, als ihr denkt. Wie oft wollte dich jemand vom Gegenteil überzeugen?
Ja, also das war vor allem in der Anfangszeit häufiger der Fall. Also dass dann auch Ärztinnen gesagt haben, so ja, Leistungssport, Diabetes, das ist nicht die beste Idee, lieber lassen. Da hatte ich, wie gesagt, Gott sei Dank auch mit meiner Mutter, die Kinderärztin ist und sich nach der Diagnose auch zur Diabetologin quasi weiterentwickelt hat, jemanden, der mich da auch mit medizinischem Rat doch unterstützt hat und bestärkt hat in meinen Träumen, aber auch meine Mitspieler und Trainer und so damals. Da hat keiner gesagt, nee, lass das mal. Und daher war das für mich Motivation genug, den Ärzten zu zeigen, so ja, ihr meint das, ich beweise euch das Gegenteil. Und je älter ich dann war und je erfolgreicher ich wurde, desto weniger gab es diese Stimmen natürlich. Also ich glaube, heutzutage würde sich wirklich niemand mehr trauen, mir zu sagen, ja, das geht nicht, weil A, ich natürlich das Gegenteil bewiesen habe, beweisen kann. Aber ja, die Stimmen haben dann doch recht schnell nachgelassen, aber die gab es. Und das muss ich auch sagen, je nach Situation, wenn man da als 6-, 7-, 8-, 10-Jähriger auf sich allein gestellt ist, ist eine Aussage eines Mediziners oder einer Medizinerin in so einem Lebensabschnitt natürlich schwer von Gewicht. Also da sich dann gegenzustellen, da bedarf es schon entweder viel Naivität, Selbstvertrauen oder halt irgendwie familiären Background, der einen da stützt. Und das sieht man leider Gottes heutzutage immer noch, dass Kinder und Jugendliche davon dann abgebracht werden aufgrund von, ja, muss man so sagen, dann doch Ahnungslosigkeit in der Medizin.
Die Technik hat sich ja auch weiterentwickelt. Wie überwachst du deine Werte aktuell?
Ja, die Technik hat sich im Laufe der Jahre extrem weiterentwickelt. Ich trage wie die meisten mittlerweile einen Sensor am Arm zur kontinuierlichen Glukosemessung. Das ist zwar dann keine Zuckermessung, sondern nur ein Gewebszucker, der so ein bisschen verzögert ist. Okay. Aber
also eine kleine Platte, ne? Die so, genau, mit so einer kleinen Chip, Nadel einfach oben der hält, an der Schulter sozusagen.
Genau, habe ich am Arm, genau, kann man auch am Bauch oder so tragen. Bei mir ist er eigentlich immer am Arm. Und der sendet dann kontinuierlich einen Wert auf mein Handy oder auf ein Lesegerät dafür. Das ist super, weil dann auch noch eine Tendenz angezeigt wird. Also wenn mein Wert jetzt gerade steigt, dann zeigt er mir auch an, ja, der geht hoch. Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist aber, wie so häufig, ist die Technik Fluch und Segen zugleich. Also auch die Technik kann natürlich mal spinnen, der Sensor kann nicht richtig kalibriert sein, die Nadel hängt irgendwie schief bei mir im Arm und sendet daher falsche Werte. Und das passiert doch häufig und auch das ist für Kinder und Jugendliche, die damit anfangen, eine Riesenherausforderung, A, es zu lernen oder dann auch, wenn sie es einmal gelernt haben, ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln für die Werte, darauf zu hören und darauf mehr zu hören als auf die Technik. Parallel gibt es neben den Sensoren dann auch noch diese Insulinpumpen, kennt man wahrscheinlich auch, die man dann entweder mit Katheter am Bauch trägt oder einen etwas größere Patch dann noch am Arm oder auch am Bauch, die mittlerweile auch schon mit Sensoren kommunizieren können. Das nennt sich dann Closed Loop. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich bin noch so ein bisschen oldschool unterwegs mit einer Spritze, mit einem Pen. Ja. Im Diabetes-Jargon gelte ich dann als Penner entsprechend. ist und war einfach der Grund, weil das ein eingespieltes System und Team war. Immer never change a running system or a winning team ist da für mich so der Slogan. Aber jetzt nach meiner internationalen Karriere werde ich mich auf jeden Fall auch mal dann mit etwas mehr Zeit und Muße den anderen Systemen widmen, weil das sicherlich für einen geregelteren Tagesablauf sehr, sehr gute Systeme sind.
Man muss die Spritze natürlich immer dabei haben.
Immer.
Du hast wahrscheinlich 3-4 verschiedene Taschen, die überall deponiert werden, ja, ob im Auto oder im Trainingsauto. Also so gut bist du organisiert, denn es kann fatal sein, wenn die Spritze nicht zur Hand ist, mal unter Umständen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie viele Taschen hast du mit Spritzen?
Ich glaube, ich habe so 4-5. Okay. Das ist auch ein Automatismus, der natürlich dann irgendwann greift. Ich verlasse das Haus eigentlich nie, egal, wenn ich nur zum Bäcker gehe, ohne die Spritze mitzunehmen oder auch das Gegenteil, Traubenzucker mit in der Tasche zu haben. So, das gibt es eigentlich nicht. Ja. So, wie gesagt, das lernt man dann und das ist irgendwann ein Automatismus. Wenn ich morgens aufstehe, mir eine Hose anziehe, egal ob es jetzt eine Sporthose ist oder eine Jeans, so, dann kommen da Traubenzucker in die Hosentasche und ich nehme halt das Insulin mit, so meine Spritze. Und auch jetzt hier, die liegt hier neben mir, einmal mein Handy mit dem Sensor und die Spritze. Ja. Das gehört einfach dazu, wie, ja, weiß ich auch nicht, dass andere Leute sich eine Unterhose anziehen. Also, ja.
Hast du einen am Autoschlüssel zum Beispiel?
Nee, dafür, das geht tatsächlich nicht. Also es ist so ein längerer.
Oder ein Traubenzucker im Autoschlüssel?
Nee, ich habe immer eine Packung Traubenzucker im Auto, im Handschuhfach. Also ja, falls ich das doch mal vergesse. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, heutzutage und auch in einer Großstadt wie Köln, da ist eigentlich 24/7 irgendwas geöffnet. Also ich kann ja dann auch zu einem Kiosk gehen und mir da eine Cola holen oder einen Supermarkt. Da ist das Insulin dann für mich noch das Wichtigere. Aber auch das würde ich im Zweifel ja in der Apotheke oder bekommen. Aber dazu ist es Gott sei Dank noch nie gekommen. Ja. Aber es ist für mich ein ewiger Begleiter.
Ein Bütchen gibt es immer irgendwo in Köln. Ne?
Das stimmt, genau.
Ein Bütchen. Wie entwickelt sich dein Insulinwert während einer Partie, während du spielst?
Ja, da gibt es jetzt nicht die eine Entwicklung, aber es gibt so ein paar Parameter, die dann doch immer wiederkehren. Und zwar gerade bei Spielen, die sehr wichtig sind. Also nehmen wir jetzt Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, und eine entsprechende Anspannung vorliegt, die ja auch ganz normal ist, schießt mein Zucker aufgrund von Adrenalin, Cortisolausschüttungen in der Regel nach oben, obwohl ich gar keinen Insulinmangel habe, der sonst einen hohen Zucker verursachen würde. Danach kann ich zum Teil die Uhr stellen, ist aber für mich ein total nerviger Prozess, weil ich ja irgendwann dann vorm Spiel mich auch in den Tunnel begebe und mich eigentlich nur aufs Spiel konzentrieren will und angespannt und nervös bin. Mhm. Wenn ich dann auf den Sensor oder auf den Wert schaue und sehe, jetzt geht der Richtung 250, 300, kommt natürlich so eine erste Emotion hoch, ah, so ein Mist, das will ich nicht, es muss gleich losgehen, ich brauche einen 140er Wert. Und dann spritze ich, also korrigiere ich. Und da kann es, und das passiert mir auch heute noch, in der Emotion dazu führen, dass ich sage, ja, dann spritze ich jetzt, weiß ich nicht, 8 Einheiten, um mich auf 140 runterzubringen. Dabei brauche ich gar keine 8 Einheiten, weil ich halt keinen Insulinmangel habe, sondern hätte nur 2, 3 gebraucht, wenn überhaupt, weil der Zucker dann meist runtergeht, wenn ich merke, ach, ich habe Hockeyspielen ja nicht verlernt, ich kann es noch. Die ganz krasse Anspannung fällt so ein bisschen ab in den ersten paar Minuten. Und das führt aber dann dazu, wenn ich 8 Einheiten gespritzt habe, dass ich dann eigentlich im ersten Viertel in Kunstrasen beißen kann, weil ich dann in der Unterzuckerung bin. So, und Traubenzucker brauche. Und dieses Hoch-Runterschießen ist natürlich was man tunlichst vermeiden sollte, was mir aber, wie gesagt, auch nicht immer gelingt und sehr, sehr kräftezehrend ist. Und dann sind wir wieder bei einer Einschränkung. Das raubt mir natürlich dann schon im ersten Viertel viel, viel mehr Kraft als jetzt meinen Mit- oder Gegenspielern. Ansonsten habe ich auch da, wie gesagt, nicht den klassischen Verlauf, sondern immer Traubenzucker in der Hosentasche. Hockeysport ist ein aus meiner Sicht perfekter Sport für Diabetiker, weil wir das Interchanging haben. Ich bin alle paar Minuten draußen an der Bank, kann also in Ruhe meinen Wert checken und kann dann auch sagen, ah, jetzt nochmal ein Stück Traubenzucker, ein bisschen eine Banane oder auch nochmal eine Einheit Insulin nachspritzen. Und das erleichtert mir das Management in einem Spiel ganz extrem.
Das Umfeld ist wichtig für jemanden, der Diabetes hat, gerade wenn du Leistungssport machst, auch Freunde, Bekannte, Mitspieler, Eltern. Was können die beitragen? Was haben die beigetragen?
Also wie so häufig, sei es bei Erkrankungen, in schweren Phasen, grundsätzlich im Leben ist natürlich der Rückhalt von Freunden und Familien immer super, super wichtig. Und gerade bei so einer chronischen Erkrankung erst recht, also da Leute im Umfeld zu haben, wo man meist weiß, man kann sich auf die verlassen, die stehen hinter einem, auch wenn es mal schlecht läuft, wenn man mal nicht so performen kann. Das war für mich zum Glück nie ein Thema, was ich kritisch hinterfragen musste. Das war immer top und hat mich sicherlich auch auf dem Weg hin zu Profikarriere im Sport beflügelt und begleitet. Nichtsdestotrotz sieht man das natürlich immer wieder in den unterschiedlichsten Gesellschaftsteilen, dass dem nicht so ist. Also ich habe es angesprochen, meine Eltern mit medizinischem Background haben mir natürlich recht schnell gesagt, ja, du musst auf nichts verzichten. Mhm. So, wenn du aber halt Eltern hast, die da überhaupt keine Ahnung haben, ist so eine Diagnose ja meist bei vielen noch konnotiert mit, was passiert jetzt? Stirbt mein Kind jetzt? Das Kind darf vielleicht nie wieder Süßigkeiten essen und. Und da kann sich dann schnell etwas aufbauen, wenn da nicht von ärztlicher Seite gegengesteuert wird, was in einen Teufelskreis endet und das Kind dann immer mehr isoliert und dazu führt, versteck das soll man nicht sehen und dann wird die Einstellung aber auch viel schwieriger und diese Spirale dann aufzubrechen wird schwerer und schwerer. Und das ist etwas, weshalb ich unter anderem auch versuche, darüber aufzuklären, das Thema zu besprechen, weil es natürlich viel, viel, viel komplexer ist als nur das Management mit Insulinspritzen, sondern wie so häufig ganz viel Psychologie und soziales Umfeld auch eine ganz entscheidende Rolle spielt bei so einer chronischen Erkrankung.
Als du klein warst, da war die Technik ja noch bei weitem nicht so weit. Heute wirst du wahrscheinlich nachts automatisch durch ein Piepen geweckt, genau, wenn der Blutzucker zu tief im Keller ist. Wie habt ihr das früher gemacht? Also wie haben deine Eltern das früher gemanagt?
Ja, also meine Mutter, die hätte sich das wahrscheinlich sehr gewünscht. Meine Mutter hat sich früher tatsächlich regelmäßig den Wecker gestellt in der Nacht. Und obwohl ihr eigener Wecker um 6 Uhr morgens klingelte, war sie dann um 3 Uhr an meinem Bett und hat blutig Zucker gemessen bei mir. Also das ist wirklich gefühlt beinahe jede Nacht passiert und da kann ich meiner Mutter gar nicht genug danken dafür. Das ist heutzutage viel, viel einfacher. Da hätte sie ein Gerät an ihrem Bett, was ebenfalls Alarm schlagen würde, wenn mein Zucker nicht gut ist. Oder ich hätte ebenfalls eins, also könnte selber wach werden. Da hat die Technik schon eine enorme Erleichterung gebracht. Aber da sind wir wieder bei diesem Beispiel. Also meine Mutter hat es gemacht, was sicherlich alles andere als selbstverständlich ist. Und ja, wenn das Eltern nicht machen, was man denen ja dann noch nicht mal zum Vorwurf halten kann, ist aber schon wieder die Einstellung, zumindest damals, deutlich herausfordernder. Und da hat die Technik einen großen Beitrag geleistet, dass die Hürden für eine gute Einstellung zumindest deutlich herabgesetzt wurden.
Warst du eigentlich mal versucht in der Vergangenheit, wenn es mal irgendwie nicht lief, also jetzt gerade so in der Anfangsphase, in der Jugendphase, dann auch diese Diabetes als Entschuldigung herbeizunehmen, um eine schlechte Leistung zu rechtfertigen? Also es ist ja so der natürliche Impuls vielleicht, weißt du?
Ja, also das muss ich sagen, habe ich eigentlich zumindest bewusst fast nie gemacht, weil meine Eltern mir das auch beigebracht haben, so ja, dass du kannst alles damit machen. So, das ist keine Ausrede und ich wollte auch nie abgestempelt werden als, ah ja, der hat irgendwie eine Behinderung oder ist chronisch krank oder so. Also das wollte ich nie haben und habe daher, war immer bemüht zu zeigen, so ja, ich kann auch alles machen. Das hatte ich so eigentlich nicht, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Was ich natürlich hatte, wie wahrscheinlich jeder andere auch in der Pubertät, dass ich gegen meine Eltern rebelliert habe und wenn meine Mutter halt mit so viel Leidenschaft und Liebe und Herzblut versucht hat, sich um ein gutes Zuckermanagement bei mir zu kümmern, dass ich dann gesagt habe, ja nö, dann ich nehme die Sachen jetzt nicht mit oder ich esse jetzt einfach, ich hole mir eine Süßtüte, obwohl ich es nicht darf, um vermeintlich meine Mutter zu ärgern, obwohl ich ja derjenige war, der es dann nachher ausbaden musste, wenn er dann mit kribbelnder Haut und schlechtem Gefühl da irgendwie in der Ecke lag mit einem Zucker von Hai. So, also auch da ist der Diabetes wieder sehr hart, weil er dir das recht schnell den Spiegel vorhält und du merkst so, alles, was du richtig und falsch machst, kriegst du mit einer schallernden Ohrfeige oder einem lobenden Klopfer auf die Schulter gefeedbackt.
Heißt es der Diabetes oder die Diabetes? Weil du sagst der Diabetes,
ja,
ne?
Genau, der Diabetes, die Diabeteserkrankung. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Streit wie mit Nutella.
ja, Nutella. Sowieso. Also,
ja, genau.
Das stimmt. Dir ist es ja auch wichtig, einfach diesen Diabetes Typ A sichtbar zu machen, ihn auch in die Gesellschaft zu bringen. Wo hast du gemerkt, dass du etwas bewirkt hast?
Also für mich war so der Auslöser, dass ich überhaupt in Anführungsstrichen an die Öffentlichkeit gegangen bin damit, waren die Olympischen Spiele 2016. In dem Zuge gab es einen Hockeyfilm, Ecke Schuss Gold. Und ja, ein schöner Film.
Ein guter Titel auch.
Ja, leider ist es ja Ecke Schuss Bronze geworden bei uns. Aber ja, ein sehr schöner Film, wo ich unter anderem auch eine gewisse Rolle als Youngster hatte. Und das war mir gar nicht so bewusst, man irgendwo auch gesehen hat, dass ich mir Insulin spritze und Diabetiker bin. Und ich habe nach dem Film von doch einigen Jugendlichen, die auch Hockey spielen, die diesen Film gesehen haben, Nachrichten über Social Media bekommen, dass sie gesagt haben, ach, du hast Diabetes, das wussten wir gar nicht und ach, wie cool und hier, ich habe mal eine Frage.
Ja.
Und das war für mich so dieser besagte Spiegel mit, ah, Timo, du hast früher selber immer dich so drüber aufgeregt, dass du alleine warst und niemanden hattest, der dir geholfen hat und du alles selber erfahren musstest und auch zum Teil schmerzhaft erfahren musstest. Du bist jetzt an einem Punkt, wo du es besser machen kannst, also was zurückgeben kannst an die Kinder, Jugendlichen, die jetzt in dem Alter sind, wo du damals warst. Und ja, das war für mich die Initialzündung. Und ja, um auf deine Frage nochmal genau zurückzukommen, und das gab es dann doch viel, sei es jetzt, dass Eltern mir schreiben, Kids mir selber schreiben, sagen, ah cool, danke, du bist so eine Motivation und Ansporn, auch wenn wir dich nie gesehen haben. Oder natürlich noch schöner, wenn man die Person dann auch sieht bei Workshops, bei Vorträgen, die dann zu einem kommen und einfach Dankbarkeit zeigen oder Kinder mir jetzt Fotos zeigen. Ich bin ja, 2016 ist ja mittlerweile was her, mit, ah, guck mal, da haben wir uns getroffen, da war ich irgendwie 5 und jetzt bin ich so und so alt und spiele mittlerweile selber Handball in der U, was auch immer. Das sind natürlich so Sachen, da geht innerlich bei mir das Herz auf, und Mix aus Freuden, Tränen, vor Stolz. Also das ist natürlich etwas, wo ich denke, okay, und wenn das nur eine Person wäre, hätte sich das für mich gelohnt, der ganze Aufwand, und es sind Gott sei Dank mehr.
Hat Johann inzwischen eigentlich sein Trikot bekommen?
Der Johann, der muss sein Trikot, glaube ich, noch kriegen. Er hat mir mittlerweile einen Umschlag geschickt, den ich gefordert habe, aber es liegt noch auf der To-Do-Liste bei mir.
Das ist gut. Ich habe nur in den Kommentaren unter einem Post bei dir bei Instagram, habe ich nur gesehen, hallo, ich bin Johann. Ich spiele bei der MU12 von SAFO Frankfurt Hockey. Meine Eltern haben dich am Samstag bei Ball des Sports getroffen. Genau. Du meintest zu ihnen, dass ich dich gerne anschreiben kann und mein Trikot bitten kann. Habe ich über Mail gemacht, aber du hast leider nie geantwortet. Also schreibe ich hier nochmal.
Ja, Johann war sehr hart. Genau, ich habe die Eltern, er hat es ja perfekt beschrieben, die Eltern kennengelernt und ja, unser Sohn spielt auch und dann habe ich, und das mache ich auch meist, also ich habe jetzt nicht wie ein Fußballer zig Trikots zu Hause, aber biete das dann an und Johann war sehr hartnäckig, hat, ja, wie so Jugendliche manchmal so sind, ich glaube am selben Tag per E-Mail, bei Facebook, bei Instagram unter meine Posts alles geschrieben und kommentiert und ja, super. ich hab da mit etwas Abstand auch geantwortet, wie gesagt, sein Umschlag liegt bei mir, ich muss jetzt noch ein Trikot finden, aber er kriegt sein Trikot und ja, ich freue mich ja auch über die Hartnäckigkeit und versuche solchen Wünschen dann, soweit es mir möglich ist, auch nachzukommen.
Klar. Und hartnäckig kannst du nachvollziehen.
Absolut, wie gesagt, das begeistert mich eher.
Das ist das. Ach, und weißt du, und einer, der auch regelmäßig bei dir kommentiert, das ist Andy Mies.
Ja.
Unser Tennisspieler, French Open-Sieger im Doppel.
Richtig.
Der Andy Mies. Ich gehe davon aus, ihr kennt euch. Aus der Kindheit, aus der Jugend?
Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Jetzt machen wir noch ein Projekt auf. Nämlich, ich habe mit ein paar anderen Athleten vor, ja, jetzt 2 Jahren einen Verein gegründet hier in Köln. Verbund Kölner Athleten. Richtig. Mit dem Slogan Kölle goes Olympia. Mhm. Und da zählt Andy Mies auch zu. Wir versuchen so ein bisschen die Rahmenbedingungen für die Kölner Leistungssportler, Olympia-Athleten zu verbessern, weil das in Köln leider nicht so gut läuft wie in anderen Städten. Vor allem die verhasste Stadt Düsseldorf macht das da deutlich besser. Da nochmal den Bogen zu meiner Schwester. Sie profitiert seit vielen Jahren davon. Und das war unter anderem auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich begreife das nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und nachdem da Zeichen kamen, dass die Politik oder andere uns nicht helfen werden, haben wir beschlossen, dann machen wir es halt selber. Und seitdem ist das Netzwerk unter uns Athleten gewachsen. Wir haben uns besser kennengelernt. Es war total bereichernd und wir haben es jetzt auch geschafft. Ich bin ja jetzt kein Part mehr davon, aber den Athleten 200 € im Monat seit März zur Verfügung zu stellen, mit Hilfe von Partnern und Unterstützern. Und wir sagen immer, es ist ein Marathon, also es ist kein Sprint, wir sind noch am Anfang, aber wir haben jetzt schon Historisches geschaffen und gezeigt, mal wieder, für mich nicht überraschend, aber für viele anderen dann doch, dass wir Leistungssportler in der Lage sind, alle vom Gegenteil zu überzeugen und vermeintliche Sachen, die nicht gehen, umzusetzen.
Dann grüß mir den Andy Mies, wenn du ihn das nächste Mal triffst. Ich habe mit ihm damals sprechen können, nämlich direkt am Tag, nachdem sie die French Open gewonnen hatten. Was ja auch irgendwie eine riesen Überraschung war, plötzlich hier.
Absolut.
Mies Krawitz war das,
ja,
ne?
Genau.
Der Doppelsieg French Open, wie krass ist das denn? Und wir konnten dann telefonieren. Grüß ihn schön.
Ein sehr feiner Kerl, das
ja,
mache ich.
Ja, super, total super. Timur Orus, hör mal, ich danke, dass wir hier zusammengekommen sind. Ganz schön ein bisschen über Hockey zu erfahren, was die meisten von uns nicht so drauf haben. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal einen Tipp. Wenn wir uns das nächste Hockeyspiel anschauen,
ja,
auf was sollen wir einfach mal achten, um auch die Feinheit des Spiels oder die Faszination noch leichter zu ergreifen?
Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ist ein bisschen schwierig. Ich würde tatsächlich sagen, so der Umgang mit dem Ball und Schläge, also darauf so ein bisschen zu achten. Da gibt es schon ein paar Spieler, die, wir nennen das 3D, also den Ball auch in die Luft zu nehmen und da dann noch zu dribbeln oder so hohe Schlenzbälle anzunehmen. Sich das genauer anzugucken, was da passiert, und wenn man die Möglichkeit hat, das vielleicht irgendwann sogar mal nachzuempfinden, das ist schon besonders und hebt dann vielleicht die Besonderheit, die neuronale Fertigkeit, die man dafür zum Teil braucht, auch nochmal auf ein anderes Level als, jetzt ziehe ich nochmal den bösen Vergleich, gegen den Ball zu treten.
Das Schlusswort von Timur. Viele Grüße nach Köln und dann weiter noch viel Erfolg natürlich mit deiner Mannschaft.
Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Grüße zurück nach Baden-Baden.
Rot-Weiß Köln. Und da wir heute nicht zusammen in einem Raum sitzen konnten, komme ich demnächst und bin einer von den 200, 300 Zuschauern, die dann auch ein bisschen Wirbel machen.
Je nach Wetter sind es 50. Aber ja, genau. Ich freue mich sehr.
Talk mit Tees.